Nicht sterben, wir brauchen dich noch.
Ach, das ist alles nur der Feinstaub hier wahrscheinlich.
Feinstaub?
Feinstaub, es ist feiner, feiner Staub.
Kommt ja von den Chemtrails.
Oh, nee, von der Renovierung. Ja.
Renovierung, das ist bestimmt ein Steck.
Seid ihr das wahre Leben?
Achtung, Achtung, hier spricht die Staatssicherheit. Mein Name ist Thomas Cardiff. Bitte öffnen Sie unverzüglich Ihre Kofferräume.
Ja, wie ihr vielleicht hört, werde ich mich heute in diesem Wohlfühldialekt bewegen. Ich habe quasi eine Wette verloren. Mal gucken, wie lange ihr oder ich das aushaltet, nicht? Unser heutiges Thema ist der wunderbare Silberband Dörer. Und ich begrüße bei mir natürlich wie immer den Michael.
Hallöche.
Und weil der Basti auch mal seinen Öler braucht und sich irgendwo alles verzeckt, der fiese Lump, haben wir uns natürlich entenstarke Verstärkung geholt. Hallo Ralf.
Nack, nack.
Kennst du ihn doch auf Sächsisch Narten?
Ja, nack, nack, nack.
Na super. Dann legen wir mal los, würde ich mal sagen. Und ich gehe natürlich wieder los mit den wunderbaren Daten. Und die hau ich jetzt doch auf Hochdeutsch raus, sonst versteht mich doch kein Schwein. Wie gesagt, es geht um den Silberband Tora. Das ist Nummer 10. Ihr gehört noch zum Zyklus Atlan und Archon. Er besteht aus den Bänden 67 Zwischenspiel auf Silico 5, 78 Toras Opfergang, 79 die Atomhölle von Grey Beast, 80 in den Höhlen der Druf, 74 das Grauen, 92 Geheimmission Moloch, bearbeitet von William Foltz. Autoren waren wieder Brandmar und im ersten Mal Foltz. Titelbildzeichner Johnny Brook. Es ist erstmal erschienen am 15. September 1981, also fast schon ein guter Jahrgang. Der Handlungszeitraum ist 2041 bis 2044. Und ich habe noch Luft übrig. Ich bin enttäuscht.
Puh. Übung macht's.
Ja, ich glaube auch. Schade. Es war lustiger, als ich zum Schluss immer noch auf den letzten Tönen rauskam.
Naja.
Wir haben heute wieder einen dreigeteilten Roman. Und er ist das Spiegelbild von Festung Atlantis. So viel kann ich schon verraten. Und es geht um den Abgesang eines Charakters, mit dem man leider wohl nicht mehr viel anzufangen wusste, der aber... Ja, ich hätte sie gern noch weiter gesehen.
Ja, es war ja konsequent, ne? Ich meine, sie hat die Zelldusche nicht bekommen.
Naja, sie hatte vor, dass das lebensverlängernde Serum, also... Es war nicht konsequent. Ich glaube, die wussten einfach nur nicht, was er mit ihr machen sollte, weil sie wurde in den letzten Roman einfach nur geparkt.
Ja, und auch das Ende dieser Figur ist auch irgendwie sehr inkonsequent.
Obwohl, das fand ich in einer Hinsicht wieder schön, aber da komme ich nochmal später drauf.
Fand ich auch ganz gut. Das ist nicht so, ich fand es nicht vorhersehbar.
Ja, dann würde ich mal sagen, Micha, fahr ab.
Naja, also, es geht um drei Akte. Der erste Akt, wie schon gesagt, geht um Tora schwere Krankheit und schließlich ihr Ableben, auch noch ein bisschen um Roden Sohn. Der zweite Akt geht, wie es so schön im Buch heißt, wieder mal um die Druf. Und im letzten Akt wird dann noch ein neues Volk eingeführt, von dem man aber dann, glaube ich, eine Zeit lang gar nichts mehr hören wird, nämlich die Molekültransformer.
Terraformer. Transformer ist der Optimus Prime.
So sieht's aus. Nee, Molekülverformer. Genau. Jo.
Ja.
Das fasst es ja auch schon ganz gut zusammen.
Wollte ich gerade sagen.
Ja, bevor wir zu sehr ins Detail reingehen.
Dann können wir jetzt aufhören.
Details, genau. Schluss aus.
Brauche mehr Details.
Ja, im ersten Roman erfahren wir halt von dem frischen Leutnant Thomas Cardiff, der dann auf den Stützpunkt, wie hieß das nochmal, Rufus? Rusuf. Versetzt wird. Und eine gewisse Dame, die auch in den Titel dieses Romans hat, ja, Da weiß der gute Bub noch nichts von, das ist seine Mutter. Er ist der Sohn von Perry und Thora und sollte, damit er eine Chance hat, normal aufzuwachsen, ja, wurde er nach seiner Geburt weggegeben.
Es soll ihm nichts geschenkt werden. Er soll alles selber erarbeiten.
Ja, ob das aber auch alles so toll war.
War eigentlich eine scheiß Idee.
Genau. Ja, komm, wir geben den einfach in Heim.
Ja, genau, wir geben ihn in Heim und dann wird das alles ganz toll mit ihm.
Hätte man ihn auch eigentlich ordentlich drillen können. Also ich mag da das, wie sie bei Neo mit umgegangen sind, ein bisschen lieber, aber da kommen wir später noch zu. Auf jeden Fall, Thora wird so ein bisschen rührselig und hat natürlich auch verständlicherweise schlechtes Gewissen. Hätte ich auch.
Nein.
Und dann so nach so vielen Jahren möchte sie dann doch mal ihren Sohn sehen.
Ja. Das klappt noch nicht so ganz.
Nee, als sie nämlich nach Ruso fliegt, wird sie entführt.
Ja, das passt schon ganz gut, ne? Plötzlich wird sie entführt.
Anfangen tut's doch eigentlich erstmal mit der Krankheitsdiagnose von Thora.
Ja. Wurde das nicht das erst, ja erst später?
Nee, das ganz oder verdreh, am Anfang.
Oder verdrehe ich das gerade mit den Romanen? Warte mal. Ja,
das verdrehst du mit den Romanen. Weil, ja, im Buch
stimmt, in den Romanen halt, erfährt sie später, stimmt.
Genau, beim Buch fängt es damit an. Also es fängt wirklich schon aus den ersten Seiten an, dass sie Krebs diagnostiziert bekommt an der Lymphdrüse. Und man vermutet, dass das durch ein ARA-Serum hervorgerufen wurde, was eigentlich ihr Leben ja verlängern sollte.
Durch das ARA-Serum. Das haben wir ja auch in dem einen Silberband schon besprochen gehabt.
Ist ja auch nicht so, als ob nicht noch mehr Leute das Ding, das Zeug zu sich genommen hätten.
Ja, aber das waren dann vielleicht auch Menschen und nicht Arkoniden.
Ja, ja, genau.
Und es, selbst dann muss es ja auch nicht bei jedem passieren. Also von daher, Langzeitstudie war halt nicht, ne? Man hat es probiert.
So sieht's aus, ja. Deeringhouse kommt die, ja, nicht gerade schöne Aufgabe, das Ganze an Roden weiterzugeben. Der zeigt sich nach außen hin zumindest ein bisschen gefasst, schirmt auch seine Gedanken direkt mal ab, als er die Nachricht bekommt und ist aber platt wie Flunder. Dann kommen sie auf den Trichter, man soll Thora halt noch irgendeine verantwortungsvolle Aufgabe übertragen, damit sie wieder Lebensmut fasst, weil laut manchen Ärzten könnte das noch das Einzige sein, was sie noch ein bisschen aufpäppelt, weil viel zu machen ist wohl nicht mehr. Dann soll sie halt nach Grey Beast.
Du überspringst aber, glaube ich, schon ein bisschen was, oder?
Nee.
Ich bin immer noch bei den Heftromanen, sorry.
Ja, nee, weil ich hatte es wirklich nach Kapiteln nochmal
sortiert. Ja, ich bin noch bei den Heftromanen. Ich habe da noch ein bisschen nachgelesen, sorry.
Weil währenddessen denken sie halt immer wieder an Thomas zurück. Dann macht das Buch einen kleinen Zeitsprung und dann mal an der Stelle, wo du eben angefangen hast, 2 Jahre zuvor. Und da geht es dann darum, wie Tiffy sich Cardiff annehmen sollte und auf ihm Acht geben sollte, wo er ja hervorragende Arbeit geleistet hat.
Ja, es war Tiffy.
Genau, ja. Thora bittet dann Tiffy auch unbedingt, dass sie Thomas sehen will. Und der lässt sie dann erstmal nur an ihm vorbeigehen. Also sie darf sich auf keinen Fall noch offenbaren und machen.
Da muss ich eigentlich schon sagen, das fand ich schon so ein bisschen, wieso darf denn nicht die First Lady des Imperiums mal die Truppen inspizieren? Hätte man doch so arrangieren können nach dem Motto, hier, wir haben ja auch gerade einen frischen Leutnant und so weiter, aufsteigender Stern, du darfst mal mit der Imperatorin sprechen.
Ich glaube, das liegt einfach nur daran, dass die mit dieser Art von Familienkram, ich sag's mal einfach so, die Autoren überhaupt nicht umgehen konnten. Fakt.
Ja, und das hat man vielleicht dann ein bisschen auf die Arkoniden übertragen, dass man das so ein bisschen als Schutzschild genommen hat und gesagt hat, ja, die sind ja alle so unnahbar, um das vielleicht ein bisschen besser erklären zu können.
Ja, aber wir haben ja auch gesehen, wie sich Thora entwickelt hat. Also die war ja zum Schluss auch nicht mehr so unnahbar und wir hatten auch schon einen recht offenen Atlan. Also
Atlan hat ja jetzt wirklich ewig lange auf der Erde unter Menschen gelebt. Da kann man schon nachvollziehen und bei ihr.
Ja, und der Bub ist da geboren und sie war auf jeden Fall in den letzten Romanen schon deutlich offener. Ich hätte es einfach nur verstanden, dass er da ein bisschen komisch drauf ist. Dass man vielleicht sagen könnte, sie könnte sich nicht beherrschen, aber trotzdem mehr als vorbeigehen wäre schon, glaube ich, drin gewesen. Also das fand ich ein bisschen schade, aber wie du schon sagtest, vielleicht wollten sie das auch nicht mit so viel Geschnulze dazwischen packen. Aber ich hätte es schön gefunden, wenn das wenigstens so kurz dabei gewesen wäre, dass man es vielleicht mit ein paar Sätzen abgehandelt hätte, warum das nicht geht.
Ja, ich glaube, das haben sie da grundsätzlich, die Geschichte mit Thomas Cardiff, also die Familiengeschichte haben sie grundsätzlich schon verbockt.
Genau, wie die Eltern.
Von Anfang an.
Komplett verbockt. Das ist eigentlich absolut unglaubwürdig, dass irgendjemand das Ganze so aufziehen soll, bis zu dem Punkt keinerlei Offenbarung macht, dass er wirklich Vater oder Mutter ist. Und dann, jetzt nehmen wir mal wirklich an, die hätten das so, was weiß ich, 18, 20 Jahre so durchgezogen, dann hat man doch so oder so nicht mal diese emotionale Bindung, wie wir sie hier wieder vorgaukeln. Also,
das nimmt ihn eigentlich keiner ab.
Nee.
Nee, vor allem, ich sag mal, okay, ihre Gewissensbisse, das kann man schon nehmen.
Das, ja.
Man kann auch sagen, vielleicht glaubt sie, sie hat diese Bindung, weil sie kann ja eigentlich keine Bindung haben. Vielleicht haben sie zwischenzeitlich schon mal heimlich beobachtet, aber dann würde es ja nicht heißen, dass sie ihn noch nie gesehen hat.
Das kommt auch irgendwie dann creepy rüber.
Ja, ich weiß nicht. vielleicht ist es einfach nur dieses so, vielleicht wollte sie auch mehr oder weniger ihr Gewissen beruhigen. Also sagen wir mal so, die haben dir mit einem Kind echt was Unglaubliches angetan und ich glaube, das macht sie auch eher für sich als für ihn. Also... Ja.
Nee, also das war wirklich absolut unglaubwürdig. Und also als Vater kann ich nur aus meiner Sicht sagen, das hätte nie im Leben, wäre das auch nur ansatzweise bei mir als Idee aufgepoppt, sowas so durchzuziehen.
Vor allem, weil ja auch sonst Perry jemand ist, der auf, wie soll man es mal sagen, auf Etikette scheißt, dass er dann sagt, der hätte doch am ehesten durchgeboxt, dass sein Sohn normal aufwächst bei ihm. Naja, normal.
Ja. Ja, sagen wir so oder so, der Cardiff hat einen scheiß Start gehabt. Egal, wie er aufgewachsen wäre, das ist von vornherein schon Level 3.
Ja.
Ja, wobei das seine Reaktion dann auf das Ganze nochmal wieder komplett überzogen wird.
Ja.
Also wirklich richtig überzogen.
Nee, total Stereotyp. Definitiv.
Ja. Der Gedanke, ich werde dich jetzt vernichten, das ist mein einziges Lebensziel, nur noch...
Auf das Vernichten kommen wir ja später noch, aber ist ja dadurch, dass er ja auch Perry die Schuld zuschiebt, dass seine Mutter jetzt tot ist, nachdem er sie wiedergefunden hat. Und
da war sie noch nicht tot.
Nee, also
nein.
Spring mal vielleicht mal wieder ein bisschen in die Handlung rein,
genau,
wo wir eben aufgehört haben. Weil während Thora dann da ist, gibt es ein Scharmützel anscheinend in ihren Gemächern und sie wird entführt. Und Perry will dann bei dem Suchtrupp, den er zusammenstellt, unbedingt haben, dass Thomas Cardiff sich dran beteiligen soll. Kann ich auch nicht richtig nachvollziehen. Er hat keinerlei Bindung, er weiß nicht, was da los ist. Und auf die Gefahr hin, ihn dann da reinzuschicken... Man muss ja dann im Hinterkopf behalten, er könnte ja dann während der Mission merken, was da Phase ist. Weiß ja kein Mensch, wie der reagieren kann. Also auch da würde ich sagen, als Kommandant oder als Vorgesetzter würde ich doch niemals ihn dann mit auf diese Mission schicken, um seine Mutter wiederzuholen.
Ja, das ist eigentlich, ist er wirklich eine Schwachstelle.
Ja,
auch weil Perry dadurch erpressbarer wird. Und er ist einfach in dem Sinne, sollte er es rauskriegen, wie es ja auch passiert, unter so einer Stresssituation so etwas so rauszukriegen, das ist selbst bei einer Person, die nicht so labil ist wie Thomas Cardiff, schwierig, obwohl er anfangs gar nicht als labil dargestellt wird. Zwar etwas emotional unbeherrscht, aber sonst, als labile Person wirst du ja nicht Leutnant.
Ja.
Nee, er hat ja überall super Zeugnisse und er wäre ja genauso, man merkt ja, dass die Gene seines Vaters in ihm sind.
Ja.
Ja, aber da ist es auch noch so mit den Gen bestimmen dein Verhalten. Also das ist schon, das ist aber auch der Zeit geschuldet, Westentaschengenetik.
Ja, das war auch nochmal so ein geiler Abschnitt im Buch, weil die Grundidee kam ja von Crest, dass Thomas nicht bei seinen Eltern aufwachsen sollte. Und da fällt in so einem Nebensatz noch, ich weiß nicht mehr, ob es wortwörtlich war, oder ob es nur so im Subtext mitschwang, aber dass Cardiff ja quasi ein Übermensch werden soll.
Ja. Das Beste aus beiden Welten. Ne?
Genau.
Ja, aber da ist natürlich wieder Kresteraner-Liebe ist da natürlich wieder komplett mit dabei. Der ist ja
also es war ein Peri-Fanclub. Aus Krests ursprünglicher Idee und natürlich hat man die Positronik nochmal dazu gefragt und dann haben sich einfach mal drauf geeinigt. dass der Kleine im Heim aufwachsen soll. Bullshit.
Ja, aber gerade dann hätte man das auch nicht machen sollen.
Ja.
Wenn das schon ein Übermensch ist, dann muss man den auch irgendwie unter Kontrolle halten.
Ja, was soll schon schief gehen?
Ich meine, ja, genau,
Übermensch. Ja,
was?
Ja,
was soll schon schief gehen?
Ja, wenn das schon kommt, ne? Dann was?
Natürlich muss man auch sagen, dass auch spätere Kinder so ein bisschen Probleme mit dem, ja, mit dem berühmten Vater hatten, aber die sind wenigstens nicht zu Mördern geworden, in der
ja,
Regel.
Ja,
ja. Ja, aber die hatten alle ihre Pubertät ziemlich verschleppt.
Ja, so ungefähr.
Immerhin haben sie Perry jetzt letztens erst in der Erstauflage sagen lassen, ja, so seine Erfahrung, also als Vater, das wäre ja nicht so toll gelaufen. Also er wäre nie ein besonders guter Vater gewesen. Also irgendwo haben sie ihn das auch sagen lassen.
Ja, das sagt ja. Er öfters in der Erstauflage. Boah, ja. Ich glaube, das war irgendwo um 2700, 2800 rum. Da gibt es auch so eine Stelle, wo er auf seinem Schreibtisch hat er Bilder stehen von DeLorean, von Irene.
Ach, der war ja auch noch da.
Aber
ja,
ich glaube, genau. In den 3000ern war es jetzt auch mal, wo er dann sich darüber nachdenkt, wer ist noch da? Und dann reflektiert er so und dann kommt er auch wieder drauf, dass er da ganz schön oft verkackt hat. Er war ein guter Anführer, aber nie ein guter Vater.
Er konnte ja auch nie. Er konnte sich ja nie aus dem ganzen Geschehen rausziehen. Er hatte ja nie die Zeit. Sonst wäre alles untergegangen.
Ja, aber selbst wenn er es hatte, war er nicht gut. Er hatte einfach kein Händchen dafür.
Wohl war. Bully macht es wesentlich besser.
Ja, und Bully war eh schon mal ein bisschen geerdeter.
Ja, wo war er?
Und er war ja letztens schon mal wieder ein Kind. Er weiß, wie das sich anfühlt.
So, man kommt dann drauf, dass Tora auf Silico 5 sein soll. Und man begibt sich dann dorthin über ein paar Umwege. Man macht einige Sprünge ohne den Kompensator, damit ja nicht der Regent auf die Idee kommt, wo die Erde sitzt und das nicht rausfinden kann. Dort angekommen wird Cardiff dann auch nach einer Zeit vermisst, weil er abgeschossen wird über den Planeten. Da hat man wieder viel zu viele Notizen gemacht, merke ich gerade.
Ja.
Ich erzähle das Buch quasi nach.
Ja, auf jeden Fall wird Thomas Cardiff abgeschossen und gefangen genommen. Ja, und wie der Zufall so will, wen trifft er in der Gefangenschaft? La Mama.
Ah. Ja, ja.
Und die muss ihm natürlich dann in dieser emotionalen Situation brühlwarm.
Werbung.
Yay, brühlwarm.
Finde ich gut.
Ja. Vor allem, weil diese Folge ausgestrahlt wird nach der Brühlcon. Nee, knapp vorher. Offenbart sie ihm halt, wer er ist, mich ihr Sohn.
Ja, sie redet ihn mit Perry an.
Ja, er hat ja auch eine sehr große Ähnlichkeit.
Weil er sich so unglaublich ähnlich sieht.
Und da wird ihm dann alles klar.
Aber wie gesagt, wir wissen ja auch, dass Tiflor ihm wahnsinnig ähnlich sieht. Und ich habe ja eh schon immer die Theorie aufgestellt. Tiflor hat heimlich mit Tora gebimselt und dabei ist Thomas rausgekommen.
Aber Tiflor sieht doch auch Perry ähnlich.
Sag ich doch.
War dann irgendwann mal ein Stromausfall, so kurz.
Ja, eben. Das würde auch erklären, warum das so eine Kackpratze geworden ist. Ja, Tiffy kann nicht gut erziehen und er kann Timmy. Nicht gut. Wir brauchen einen neuen Tiffy.
Tiffy und Thomas ist Timmy.
Ja. Oh mein Gott!
Tiffy!
Wenn man den ersten Buchstaben, ich verschwöre mich mir hier gerade, den ersten Buchstaben des Anfang des Vornamens von Thomas Cardiff nimmt und die letzten beiden des Nachnamens,
oh Gott,
dann kommt man auf Tiff. Das ist eine Verschwörung.
Ich hätte einen Gentest verlangt.
Kann nicht mehr weitermachen jetzt.
Aus, es erklärt Schluss, alles. Es ist alles erklärt.
Deswegen konnte Perry auch niemals ein guter Vater für ihn sein. Es ist ja gar nicht sein Sohn. Das ist ein Seitensprung-Effekt.
Ja, er hat, halt das ist, jetzt kommt auch der wahre Grund raus, warum er ins Heim gegeben wurde. Oh, scheiße, das ist ein Arsch, das ist ein AK, das ist ein Arschlochkind, das ist Tiflor Science. Ich sehe es doch. Es hat einen Ringelschwanz. Sogar die Analsonde guckt sogar raus.
Beide sehen so ähnlich aus wie Perry, aber wahrscheinlich sind sie beide völlig identisch, wie Zwillinge.
Ja, pass mal auf, irgendwann kommt raus, dass Tiflor eigentlich ein zeitreisender Sohn von Perry ist.
Aber wie kriegt man das noch in seine Geschichte rein?
Ach, Quanten.
Das.
Nee, in der weiten Zukunft hat Perry, um nochmal so einen Fehler zu fabrizieren, seinen Sohn mit einer Zeitkapsel weggeschickt. Die ist in der Vergangenheit aufgeschlagen, wurde von dem Tiflor Senior gefunden und er hat das als sein Kind ausgegeben.
Auf einer Farm in Kansas.
Und deswegen ist Tiflor der große Bösewicht, der am Ende alles mit den 4 Mausbeamern der Apokalypse zerstört.
Aber vorher geht er noch nach Metropolis und wird ein Superheld.
Leuchtet ein.
Ein blauer Superheld, ja.
Ja, aber jetzt, wie gesagt, dann wird diese Hassspirale ausgelöst, die man gar nicht nachvollziehen kann. Er weiß jetzt, dass er der Sohn ist. Er wird voll zornig. Perry ist scheiße. Thora mag er.
Erzeugt dann ist ja Thomas Cardiff der Enkel von Perry.
Hä?
Ja, wenn Tiflor.
Hat er recht.
Von Erbfolge her.
Naja, seine Enkelkinder gehen ja meistens noch.
Ja, aber trotzdem, davon gibt es aber nicht so viele.
Ja, eben deswegen.
Warum hegt er jetzt auf einmal auf ihn so einen brutalen Hass und Thora findet er toll?
Ich würde mal sagen, das ist Stress. Also die ganze Situation, Überforderung, und er hat es einfach Tilt gemacht bei ihm.
Ja, das kann sein. Absoluter Overflow.
Wer weiß, vielleicht war er später noch stabil, aber in seinem Inneren war es halt noch, ich sag mal, was macht das mit dem Kind? Du sitzt da im Heim, wirst aber auch nicht adoptiert, weil deine Eltern quasi den Finger drauf haben. Gehst dann direkt zur Akademie und sag mal, der wird sich wahrscheinlich trotzdem irgendwie ein bisschen beobachtet vorgekommen sein. Also,
hatte der nicht Pflegeeltern? Oder war das Kantiran? Moment.
Das war Kantiran.
Das war Kantiran.
Der hatte Pflegeeltern. Bei ihm steht es eigentlich nirgends so explizit drin. Also man vermutet, dass er im Heim war.
Ja. Weil es würde dazu passen.
Ja, weil es wird wirklich mit keinem Wort irgendwas erwähnt.
Weil das würde einfach auch seine Instabilität. Wahrscheinlich hat er sich später hochgekämpft, aber im Inneren war er immer noch das kleine, verletzte Kind. Und da er seine Mutter auch als erstes kennengelernt hat und sie weniger unnahbar war als Perry, der große Anführer, war es ja klar, sie gibt ihm Liebe, man hat auch eher die Bindung zur Mutter. Das ist in der Regel einfach so.
Ja, wenn du mit ihr aufgewachsen bist.
Ja, aber,
sorry, so war das wie Person XY, die ich in der Stadt sehe.
Ja, aber er hatte vielleicht auch die Fantasie seiner Mutter und es war die Mutter plötzlich da. Und vielleicht hat er dann auch einfach den Hass auf Perry, weil er musste irgendeine Erklärung finden, warum man das ihm angetan hat. Und diese Person, die vor ihm war, die war herzlich, die war gut. Das konnte nicht sein. Also muss es sein Vater gewesen sein. Er hat sein Leben zerstört. Und der geht in dem Moment nicht mit Logik vor. Der ist emotional komplett zerfickt. Und daher fand ich sein Verhalten gar nicht mal so unlogisch. Er ist zwar eine Kackbratze, aber es war nicht gerade unsinnig.
Ja, man weiß es nicht. Man müsste halt, um Gottes Willen, den müssen wir nicht, aber man kann es wahrscheinlich nur nachvollziehen, wenn man so eine Situation mitgemacht hat.
Ansonsten
insofern, denkt man sich,
eindeutig over the top, denkt man sich sonst. What?
Ja, da kann man einfach nur sagen, der durfte etwas erfahren, etwas mitmachen, was, ich glaube, jeden von uns emotional komplett zerficken würde.
Davon abgesehen, es kommen ja auch in diesem Band noch ein paar Szenen, die er haben darf, die, also mindestens eine, die noch einen drauflegt.
Ja. So, aber weiter im Text.
Gut, Roden appelliert halt dann erstmal an seinen Eid, den er dem Solaren Imperium gegenüber gegeben hat. Also egal, ob er jetzt Papa ist oder nicht, schließlich ist er immer noch Soldat oder Flottenangehöriger. Und er wird dann Tiflor als Adjutant überstellt, damit Tiffy halt noch mehr Auge draufhalten kann.
Weil ich dann auch denke, da hätte Perry doch die Chance gehabt,
sich anzunähern.
Ja, aber er kickt ihn noch mehr weg. Alter, der ist emotional aufgewühlt, der hasst dich zwar, aber
Ja, das ist dann wiederum der emotional eher unfähige Perry der Anfangszeit. Der hatte ja nicht wirklich Emotionen. Das war so ein Macher damals.
Ja.
Der hatte nicht wirklich Emotionen. Der hat einfach irgendwas gemacht und der hat das durchgezogen. Dann war es das so. Mhm. Aber emotional war der doch unterbelichtet.
Ja, das stimmt. Es war immer so Reaktion, Aktion, direkt aufeinander, ohne groß nachzudenken.
Ja. Er hatte vielleicht Emotionen für die gesamte Menschheit, aber für einzelne Personen
nicht.
Nee.
Genau, der war schon immer sozusagen der Übervater der Menschheit, aber für alles, was da drunter war, Feierabend.
Naja, aber ich sag mal, irgendwie anders kannst du auch sowas nicht aufziehen, ne?
Ja,
das stimmt.
Aber das war eben die Figur, wie sie damals tatsächlich so charakterisiert wurde, knallhart, was solche Fälle angeht. Und das war natürlich insofern auch wieder ein Fehler.
Oh yeah.
Ja,
man musste diese Figur dann, die Feindfigur des Thomas Cardiff, ja auch aufbauen irgendwie. Und da musste man irgendwie ran. Wie kann man das machen? Entfremdet man ihn eben noch ein bisschen mehr.
Ja, aber irgendwie passt es dazu aber auch, wie du ja schon sagtest. Also man hat etwas genutzt, eine Eigenschaft von Perry, die zwar vorher nie direkt angesprochen wurde, aber schon deutlich gezeigt.
Ja, genau. Insofern dann wieder passend.
Ja. Ja. Ja, jetzt überlegt man aber, warum wurde Thora überhaupt entführt? Und auf diesem Vor, was man da auf dem Planeten gefunden hat, wer hat das überhaupt dahingesetzt? Und funkt dann jetzt erstmal einen Robotregent an und fragt den, ob er was von diesem Außenposten weiß. Der verneint das Ganze vehement. Und Perry fängt dann an und will vom Robotregent mal 100 Schiffe abkaufen für später. Und geht quasi ein Waffenbündnis an. Und der will dann, dass aber Perry persönlich bei ihm erscheint. Dann gibt man quasi Thora nochmal die Aufgabe, mit dem Robotregent zu verhandeln. Quasi, um ihr wieder irgendeinen Sinn des Lebens zu geben.
Ja, die wird nach dieser ganzen Geschichte natürlich immer ein bisschen, immer depressiver.
Mhm. Ah, da reagiert Bully auch cool an einer Stelle. Da sagt er nämlich so zu Perry im Scherz, auch eine Methode, seine Frau loszuwerden. Und da ist Perry ja dann absolut erstmal schockiert, aber ja, war ja dann nur scherzhaft gemeint oder so. Aber ich glaube, so ein bisschen ernst meinte Bully es trotzdem.
Ja, in jedem Scherz ist ein bisschen Ernsthaftigkeit. Und Bully ist ja einer der wenigen, der Perry überhaupt etwas sagen darf.
Ja, und er ist eben die direktere Figur. Ja. Er ist immer schon der direktere gewesen.
Direkt und geerdet. Also der ist immer mehr Mensch geblieben als Perry. Und er musste ihn auch oft genug auf den Boden holen, auch später noch.
Ja, weil er halt nicht so sehr der Saubermann sein wollte. Der hat eher immer noch ein bisschen so Spaß an der Sache gehabt und nahm alles nicht so genau.
Er ist Mensch geblieben.
Ja.
Er ist Mensch, mehr Mensch als Symbol. Und Perry ist immer mehr zum Symbol geworden, von Anfang an.
Perry musste immer, auch später, noch sein Menschsein eben kämpfen, dass er auch immer es blieb. Es musste auch immer wieder betont werden, dass er noch Mensch geblieben ist. Und das musste er auch durch Aktionen dann beweisen. Bei Bully war das nie nötig.
Ja, Bully war immer so einer, der noch mit dabei ist. Ich meine, Perry ist zwar auch immer vorn an vorderster Front, aber er ist irgendwann in so epische Sachen verstrickt worden, auch höhere Mächte. Bully zwar auch, aber Bully war...
Er war eigentlich immer ein Ausgleich für Perry.
Ja.
Mhm. Ja, Perry musste man auch immer wieder Geschichten geben, wo er dann mit ganz normalen Leuten umgehen musste, denen er auch beweisen musste, dass er gar nicht der Übermensch ist und so, dass er eigentlich ganz normaler Typ ist.
Ein blonder, blauäugiger Übermensch.
Normaler Durchschnitt.
Ja, Moment. Also inzwischen ist er ja ungewöhnlich vom Aussehen her.
Ja.
Fällt da irgendwie immer aus der Rolle raus.
Ja, yeah, ja. Yeah. Nein, aber wieder mal zurück zum Thema jetzt, zur Geschichte meine ich. Ein Einwurf habe ich noch, aber war es nicht so in dem zweiten Kosmos-Chroniken so, dass auch gesagt wurde irgendwie, dass Bully ganz bewusst sozusagen von S dazu ausersehen war, immer Perry so ein bisschen auf den Boden zu holen?
Bully waren aber die ersten Kosmos-Chroniken, ne?
Oder war es die ersten? Die zweiten waren Alaska.
Das stimmt. War Alaska, genau.
Weil da meine ich dann, ich meine irgendwie noch sowas im Kopf zu haben, dass er dafür auch da war, um ihn, der wirklich sich nur um das kosmische Große gekümmert hat, ihn auch manchmal so ein bisschen zu erden.
Ja, das könnte schon passen dann auch. Alaska ist ja wieder da.
Ja. So.
Abschweifung genug.
Genau. Wo waren wir? D-Ring House fährt dann ins Sanatorium, um Thora halt abzuholen. Da wird dann auch wieder direkt beschrieben, wie Thora direkt aufblüht und quasi wieder direkt jung aussieht, als sie diese Mission bekommt. Wird hier auch ziemlich, ziemlich oft im Buch erwähnt, immer von der einen auf die andere Sekunde, was für eine gigantische Wandlung sie da ausmacht. Ja, es geht dann nach Burma über die Arkonidische Front an die Überlackungszone der Druf.
Burma ist ein Schiff.
Wollte ich gerade sagen.
Ach so.
Die Burma.
Geht mit der Burma.
Ja. Geht mit der Burma nach Akon.
Burma ist ein Land.
Wollte gerade sagen.
Es geht mit der Burma nach Akon, also Richtung ins arkonidische System.
Ja, genau.
Überlackungsfront kommt erst später.
Ich habe mal aufgeschrieben an die an die Überlackungszone nach Akon habe ich hier stehen.
So. Ja. Aber es kommt zur Notlandung auf der Eiswelt Mutral.
Genau. Ist euch eigentlich mal bei dem Titelbild von Thoras Opfergang, das ist ja der Band, aufgefallen, dass diese Roboter überhaupt kein Sohlenprofil haben?
Nee.
Also das sieht so aus, also guck, Thoras Opfergang, das Titelbild. Die laufen da über Eis und diese Roboter erstens, der mittlere Roboter erstens, dass sich der Fuß des Roboters biegt, also wie bei einem Menschen die Sohlen, wie in einem Lederschuh oder so, biegt sich, das ist aber Stahl. Eine Stahlsohle. Und die haben überhaupt kein Profil. Wie können die da auf dem Eis laufen?
Also ein Profil sehe ich da zwar kein gutes, ja, aber...
Das ist wahrscheinlich gebogen, weil das ist kein Fuß, das ist eine Kufe.
Aha, okay.
Das sind quasi integrierte Schlitten.
Ach so, der gleitet da drauf. Das ist ja cool. Das ist eine hochkomplexe Roboter dann.
Aber vielleicht ist das ja mimetisches Metall. Du weißt doch, wenn man das unter Strom setzt, dass es dann wieder eine andere Form einsetzt, weil ansonsten dürfte es für solche Roboter echt schwierig sein zu rennen. Also selbst laufen ist damit dann ziemlich dilettantisch nur möglich, wenn das ein platter Fuß ist.
Oh, wenn man dann im Hinteren sieht, läuft der ja ganz gut, ne? Mit seinen dünnen Beinchen.
Ich muss gerade noch sagen, du hast gesagt, es war eine Notlandung, oder? Also es war keine Notlandung. Sie werden vom Regenten oder einem Unterhändler abgenommen und werden unter übelsten Gleitschutz dahin geleitet und gelandet.
Gezwungen werden sie.
Genau. Und man lässt aber quasi die Motor noch laufen, falls man schnell abhauen muss. Also eine Notlandung war es nicht.
Ja, okay.
Ja, der Regent will eben doch keine Geschäfte mit denen machen. Genau. Warum soll er denen auch noch Raumschiffe geben?
Nö, der wollte die gefangen nehmen. Schöne Gehirnwäsche verpassen, um endlich rauszufinden, wo die gottverdammte Erde liegt.
Ja, tja, aber wissen sie das überhaupt? Ja. Das fragt man sich auch, warum zieht er, das hätte er eigentlich auch viel weiter treiben können. Es gibt doch so viele schöne Mittel.
Ja, aber das Ding ist fantasielos.
Stimmt auch wieder.
Aber Dürr im Haus kann auf jeden Fall fliehen.
Ja, genau, er kann fliehen.
Und nimmt auch noch einen Arkoniden und zwei ARA-Wissenschaftler mit.
Warum tut er das eigentlich, frage ich mich.
Damit das Ende kommen kann.
Genau. Stimmt. Mittel zum Zweck.
Ach so, das ist plot-driven.
Vielleicht noch, um irgendwo ein paar Informationen abzugreifen, würde ich sagen, in Universe. Und vielleicht ein Druckmittel zu haben, obwohl das dem Robert Girl wahrscheinlich scheißegal sein
eben
dürfte.
Eben, das ist dem doch völlig egal.
Ja, was dann ganz geil war aber der ganze Kampf, der dann da entbrannt. Allein die Idee, dass sie dann im Schiff die Landestützen wegschießen, auf die Roboter kippen lassen, eigene Roboter ausschleust. Also da war richtig Action.
Ja, das hat doch mal was. Das ist mal was anderes.
Ja, das war wirklich mal was anderes.
Es war kreatives Nutzen. In letzter Zeit wurde einfach alles immer so wiederholt, auch schon, dass wir beamen einfach die Gazelle wieder irgendwo hin.
Ja, das Problem ist ja immer, der Fiktivtransmitter zum Beispiel ist mehr so eine Deus Ex Machina. Also man hat sich dann einen Fiktivtransmitter besorgen lassen und dann kann man alles da irgendwo hin beamen. Und schon hat man die Lösung für alles. Und das ist, deswegen wurden die ja hinterher auch wieder entfernt.
Dafür schaffen es solche Serien wie Star Trek das ganz gut.
Ja, da ist das wieder ein ganz eigenes Plot-Element.
Ja, und das wird wahrscheinlich auch bei unserer Folge in der Night of the Pots, weil da werde ich nämlich unseren lieben Michael dazu verführen, dass er mit mir das Treffen der Serien bespricht. Star Trek trifft auf Perry Roden.
Gibt's auch eine Raumschlacht?
So ähnlich.
Also ich hab's noch nicht gelesen. Ich kenn's nur vom Hörensagen.
Zieh's dir rein, es ist mal am Nachmittag weggeknuspert.
Ja, ich muss nur mal die Zeit finden, aber ja, mach ich dann noch davor. Aber auf jeden Fall war das hier ein schöner Kniff. Also das war fand ich wirklich eine coole Idee. Das Schiff quasi kippen zu lassen und so als Waffe zu verwenden.
Ja, die Dinger sind ja auch so scheißen stabil. Es ist eine Kugel.
Ja, da lässt man das Ding einfach drauffallen und dann kann man rollen lassen. Ah, der Ringwulst verhindert, dass das rollt, aber immerhin ein bisschen hin und her.
Wenn nicht das Rollen, walzen, aber eine Kugel verteilt optimal den Druck.
Ja.
Das meine ich.
Ja, ist die perfekte Form, wird auch immer wieder gesagt.
Richtig.
Ja, jedenfalls gelingt dann die Flucht. Und gerade als man so schön meint, alles Happy End, wird Thora von einem ARA mit der Waffe von Ishimatsu erschossen.
Du hast aber was Entscheidendes vergessen.
Nämlich, dass sie noch gesünder und jünger wirkt.
Dass sie plötzlich heilt spontan. Der Krebs ist weg.
Ganz spontan, ist alles
weg. Sie wird nicht nur geheilt, sie wird auch noch jünger. Und dann sagen wir uns, ja, das ist eigentlich ziemlich dämlich, aber wir haben bei Perry schon andere Sachen erlebt. Daher hat man das, sag mal halt, aus den Erfahrungen, die wir aus den vorigen Heften und Romanen gemacht haben, hätte ich das gekauft, dass dann am hinten raus noch irgendwas kommt. Hier, ein Geschenk von S oder sonst was, ne?
Oder irgendeine Mutation durch das ARA-Serum.
Oder sonst was. Und aber dadurch, du siehst so, wie sie noch mal richtig aufblüht und sie kriegt wieder das Leben. Und ja, und ich kann das alles anpacken. Du siehst sie schon, wie sie wieder ihren Sohn in die Arme schließt. Und dann wird sie...
Das war ein dramaturgischer Effekt.
Wollte ich gerade sagen. Es
mehr nicht.
War es nur war da, um es noch dramatischer zu machen.
Ja, aber seien wir doch mal ehrlich, aus den ganzen Erfahrungen vorher hätten wir es gekauft.
Ja, wahrscheinlich
ja,
schon.
Ja, ja, klar, es hätte schon ein bisschen ins Bild gepasst, aber hier war es ganz klar ersichtlich, dass es nur ein Effekt war.
Ja.
Es war nur dafür gedacht, um es noch härter zu machen, um den dramatischen Effekt noch zu steigern.
Klar, aber sagen wir es mal so, ich habe beim Lesen nicht direkt daran gedacht, also ich erkenne auch solche Muster auch. Ich habe mir auch gedacht, die haben schon ganz andere Sachen gebracht, also. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, es stimmt, es war dementsprechend geplant. Sie durfte noch einmal vorher richtig aufblühen, die Kerze flackerte noch mal richtig und dann war sie aus.
Wobei das, dieses noch mal richtig loslegen, bevor man dann die Figur erledigt, das hat man dann ja später geradezu kultiviert. Eine Figur, die man loswerden wollte, nochmal so richtig aufdrehen zu lassen. Damit hat man inzwischen schon mehrere Hauptfiguren abserviert.
Oder du sägst sie mit Zeitsprüngen ab.
Ja, das ist natürlich die einfachste Methode. Wir wollen es uns ja nicht einfach machen.
Ja, ja.
Kann ja jeder.
Eben, das hat man ja mit Thora nicht gemacht. Oder mit Crest. Nee. Das hätte man ja denen machen können, ne?
Ja, ja, sag mal halt, ich hatte immer das Gefühl, die wussten zum Schluss nicht mehr, was sie mit Thora machen sollten. Eigentlich wurde sie immer eingefroren, entführt, ja, nachdem sie ein bisschen zahmer wurde, aber ich hätte es gut gefunden, also ich bin bei den Neo, das lese ich nur so sporadisch noch so hinterher, aber ich finde gut, wie sie sich da halt entwickelt hat. Sie ist zwar irgendwann mehr darauf eingegangen, hat auch ein Herz für Perry, aber sie war immer noch so, sie ist immer noch ein Charakter, der auch mal Perry was sagen darf. Also sie ein bisschen was von Bully halt, ne?
Ja, das hat man ja gerade tatsächlich in der aktuellen Neo-Reihe, also in der aktuellen Staffel von Neo, da hat man das nochmal richtig herausgestrichen am Anfang, weil sie ist ja die Kommandantin seines Flaggschiffs. Und ja, nach dem Motto, was ist eigentlich, wenn... Wirklich die Situation, was ist eigentlich, wenn er da an Bord ist, ne, und sie da was sagt, dann hat sie gefälligst das Sagen und dann hat er gefälligst zu kuschen, ne, weil wenn es um Schiffsbelange geht, dann hat sie eben das Sagen.
Richtig.
Und da hat er gar nichts mehr zu melden.
Weil, das da sage ich mal, das war so ein bisschen verschenkt, das habe ich vorher in Folgen von uns auch schon mal erwähnt. Weil ich hätte es echt gut gefunden, sie halt immer noch als Gegenpart, als, das hätte eine schöne Dynamik gegeben, aber man hat sie zu zahm gemacht und dann war sie sinnlos.
Ja, verheizt.
Ja, ich fand es quasi schade. Mir wäre es lieber gewesen, sie wäre drin geblieben und man hätte Crest kalt gemacht. Aber naja, das ist persönliche Meinung.
Ja, das hat man dann wahrscheinlich hinterher auch sich gedacht, ne? Es gibt auch einen guten Grund, warum sie in Neo noch da ist und Crest nicht mehr.
Richtig, weil sie ein sauinteressanter Charakter eigentlich ist und hat deutlich mehr. Obwohl aus Crest haben sie bei Neo ja auch was rausgeholt. Ja,
ich wollte gerade sagen, wesentlich aus Crest mehr. Hatten sie richtig was rausgeholt.
Mhm. Ja.
Da dachte man erst, als es quasi eine ähnliche Situation gab wie bei der Erstauflage, da dachte man, oh, jetzt servieren sie ihn ab. Und dann, ja, dann kam noch mal richtig was hinterher.
Ja. Ja, dann kommt die ikonische Szene am Grab.
Ja.
Das konnte man sich wirklich so 1:1 als Verfilmung vorstellen.
Ja, gut, das war dann wiederum durchaus akzeptabel auch wieder. Dass eben keine Versöhnung stattfindet. Okay, ja gut, das kann man hinnehmen. Sie ist tot, ne, und er gibt ihm die Schuld. Das ist wiederum was man als Reaktion hinnehmen kann, akzeptieren kann. Also nicht dieses überzogene, ich mach dich fertig, werde ich
eh. Das war glaubwürdig.
Ja, da kann man aber auch sagen, jetzt ist auch wieder ein bisschen Zeit vergangen. Da war er auch durch die ganze Situation, durch das Abschießen, durch die Gefangennahme, er war einfach da auch sehr emotional. Und da ist er dann halt auch immer noch, aber er ist wieder ein bisschen geordneter. Aber ich muss auch sagen, einfach so ein bisschen billig, ich reich dir jetzt einfach mal die Hand. Auch schön vor den Kameras. Also das hatte auch schon, da hätte man auch an eine Stelle von Thomas Cardiff denken können, komm, dass er dir jetzt die Hand gibt, macht er nur als einen PR-Stunt.
Ein PR-Stunt?
Er hat's verstanden. Wunderbar.
Ja. Und in der Zwischenzeit sind ja auch, wenn ich das richtig sehe, 2 Jahre vergangen waren das ja. Also im Silberband kommt das vielleicht nicht ganz so rüber, aber es sind ja tatsächlich 2 Jahre vergangen.
Das kommt im Silberband gar nicht raus.
Nee, ne? Das wirkt dann so ziemlich zeitnah.
weil da die Handlung natürlich anders zusammengefasst wurde, weil das eine Handlungsebene ist, während in der Erstauflage da tatsächlich einige Bände dazwischen sind, ich glaube 11 Stück oder so, 11 Bände dazwischen und ist handlungstechnisch 2 Jahre später und kann er sich natürlich auch ein bisschen beruhigt haben. Zumindest nach außen hin.
Ja. Er ist auf jeden Fall nicht mehr so aufgewühlt, aber die Grundemotion hat sich nicht geändert.
Ja, es ist ja schon eine harte Klammer Nicht-Geste, dass er seinem Vater nicht die Hand reicht. Das Einzige, was ich dann ein bisschen too much fand, war Crest, der ihn dann als Duarkonide bezeichnet. Das hätten sie könnten nochmal stechen lassen.
Die Perry-Liebe von Crest. Aber da muss ich aber auch sagen, auch wieder schwach von Perry, wenn das jetzt wirklich 2 Jahre dazwischen waren, dass er erst dann versucht, sich seinem Sohn anzunähern. Ja. Also, das ist. Okay, es passt zum Charakter, aber ich denke mir dann nur so, oh, Alter, Bully muss den doch ein paar Mal in den Arsch getreten haben, zwischenzeitlich.
Ja, dass ja so viel dazwischen passiert dann wieder, ne? Hat er ja nie Zeit.
Ja. Ach.
Ja, ja. Man findet ja nie die Zeit, was zu tun. Ja.
Könnte ich mir so richtig vorstellen, dass er sich dann noch extra was gesucht hat, damit er sich damit nicht befassen muss. Dass er dann wirklich, da aber wirklich menschlich ist, er stellt sich riesigen Mächten, ganzen Flotten, aber seinem Sohn, von dem er Schuldgefühle hat, dem kann er sich nicht stellen.
Ja, das ist eben nur eine Nebenhandlung zu dem Zeitpunkt und ist ja, nicht so wichtig.
Aber wird auch irgendwie dazu passen.
Ja.
Zu ihm. Wie gesagt, er kann sich solchen Sachen stellen, aber diesen, wo er unerfahren ist, diesen emotionalen, das ist ein Feind, dem oder ein Gegner, dem er sich nicht stellen möchte. Da hat er Angst vor.
Da wird er natürlich auch Zeit verschludert, die man besser hätte nutzen können. Ja. Aber ja.
Gut. Aber Perry hat das auch nicht so ganz spurlos hinterlassen, die ganzen Geschehnisse, weil die ganze Entführung und so weiter, das hat er ja auch. Naja, dem Robotregenten zugeschoben, der das ja damals auch abgestritten hat. Und jetzt die Geschichte, die das ja im Endeffekt bestätigt hat, dass er ja nochmal versucht hat, an die Daten der Erde zu kommen und deswegen ja mehr oder weniger seine Frau gewaltsam umgekommen ist. Daher hat Perry jetzt auch etwas Rachegedanken. Es ist nicht die vernünftigste Variante. Da wird er auch ein paar Mal darauf hingewiesen, er will die komplette Flotte zusammenziehen und gegen Archon schicken.
Da stellt sich mir natürlich die Frage, was für eine Flotte ist das? Wie groß, ne?
Ja, und viele von denen sind doch teilweise Schiffe der Arkoniden, die er abgekauft hat zwischenzeitlich.
Ja, also der Punkt ist, wie viel, also es sind ja über 1000 Schiffe, ne? Aber was bringt das?
Ja gut, man liest ja des Öfteren halt, dass der Robotregent sich momentan mit den Druf tierisch aufreibt. Also er scheint ja schon eine recht geschwächte Position momentan zu haben. Vielleicht hofft er, dass er das ausnutzen kann, und dass dann die Anzahl ausreichen würde, aber.
Aber es wird ja auch ein paar Mal so im Roman, wird ihm ja auch gesagt, dass das eigentlich eine Wahnsinnstat ist. Und es schwingt immer so durch, auch von Bully, dass er das macht, weil er sich rächen will. Ja. Er will den Verlust, er will nicht, dass Tora umsonst gestorben ist. Und das fand ich dann schon mal eine sehr menschliche Reaktion von ihm.
Ja, sie raten ihm ja alle ab. Adlan meint ja auch, es wäre zu riskant, wobei der ja immer noch ein bisschen Eigengedanken hat, weil es ja doch seine Heimatwelt ist, weil er immer noch hofft, da irgendwann den Robotregent allgemein irgendwie ausschalten zu können. Aber so richtig mit Logik geht man hier nicht ran.
Nee, ist mehr so eine Kamikaze-Aktion. Das, was er eigentlich, hier kriegt er das verpasst, was er eigentlich vorher immer eigentlich nie hatte, nämlich emotionale Reaktionen zu zeigen.
Auf Verletzlichkeit.
Ja, das kriegt er jetzt plötzlich mal und dabei werden dann gleich mal zigtausende Soldaten und hunderte von Schiffen erstmal aufs Spiel gesetzt. Ja.
Das, was ich vorhin ja schon sagte, er muss ja in Anführungsstrichen so ein distanzierter Mensch sein, sonst hätte er das nicht aufbauen können.
Und das zeigt man an der Stelle einmal, was passiert, wenn so jemand dann doch mal durchdreht.
Ja. Und vor allem keiner wagt, richtig dagegen vorzugehen. Ja. Und dann kommt es dazu, dass sich jetzt halt die ganze Flotte soll sich bei Grey Beast sammeln. Und eins der Schiffe hat einen defekten Strukturkompensator. Und was passiert?
Wird angemessen.
Aber sowas von. Ja. Und dann zeigt sich doch mal, unser Herr Robotregent hat doch trotzdem, auch wenn er sich mit den Druf beschäftigt, eine geringfügig größere Flotte. Gering.
Ein bisschen, ne? Ja, wobei, da Wir hatten ja erst noch kurz vorher die Sache, dass er unbedingt rausfinden wollte, wo die Erde ist. Und dann kommt er da an, greift den Planeten an und zerstört das alles. Vielleicht mit Archon-Bomben. Warum versucht er es nicht da auch irgendwen sich einzusacken? Zumindest.
Vor allem den Stützpunkt zu untersuchen, ob da noch irgendwo Datenträger sind.
Genau. Oder geht er gleich davon aus, dass die ja sowieso alles vernichtet haben? Also nach gut damals ging man wahrscheinlich noch nicht davon aus, so automatische Vernichtungsaktionen, Selbstzerstörung von Daten und so weiter. Das kannte man ja damals noch gar nicht.
Also ich glaube, der Robotregent geht gar nicht davon aus, dass es die Erde ist, weil man...
Nein, aber er könnte dort Daten darüber bekommen.
Das ja, ich denke.
Also aus der Sicht einer logischen Positronik hat er eigentlich sehr unlogisch gehandelt, eher emotional.
Ja. Ich vertrete den Ansatzpunkt, man müsste ja dann, also er hat diese eine Transition halt angemessen, bringt rein und da waren ja über 1000 Schiffe von den Terranern dann gerade dort eingetroffen. Dass er vielleicht da eher die Chance sieht, den extrem herben Schlag zuzuführen, um so insgesamt Roden zu schwächen. Weil, sag mal, er muss ja direkt merken, dass es nicht die Erde ist, sonst würden da ja nicht so viele Schiffe einfallen.
Aber schwächen muss er ihn ja nicht. An Material hatte er ja schon immer mehr. Wofür er Roden ja immer brauchte, war, dass Perry einfach anders gedacht hat. Und er brauchte dann seine emotionale Raffinesse. Weil er außerhalb von diesen nur logischen Strukturen gedacht hat. Aber von Material, er hätte deren Abwehr gar nicht schwächen müssen, weil er hätte die einfach überlaufen können, wenn er wusste, wo sie sind.
Aber das weiß er ja nicht. Der Robotregent hatte ja nie eine Ahnung, wie groß das Solare Imperium überhaupt ist.
Ja, aber er kann sich, glaube ich, vorstellen, dass das größer ist als Grey Beast.
Ja,
gerade wenn du schon sagtest, die 1000
er
Schiffe.
Er kann sich das vorstellen.
Also deswegen ist es eine dumme Aktion, diesen Stützpunkt zu zerballern, anstatt beziehungsweise mit Archon-Bomben zu vaporisieren, anstatt sich versuchen, sich die Daten zu holen von dort.
Ist es auf jeden Fall.
Ja, den ganzen Planeten, vor allem den ganzen Planeten. Es geht hier darum, einen einzigen Stützpunkt, nicht mehr. Da ist nicht mehr drauf. Und dann wird erstmal der ganze Planet, das ist natürlich wieder Overkill.
Ja, schon muss ich revidieren, aber ich glaube halt nicht, dass er davon ausging, dass es die Erde ist.
Ja gut.
Hat auch keiner gesagt. Doch keiner gesagt. Wir haben nur gesagt, dass er dort die Daten für die Erde hätte kriegen können. Also er hätte davon eigentlich ausgehen müssen, dass er dort oder versuchen müssen, dass er dort Infos kriegen
könnte.
Die einzige
Alternative wäre zu sagen, okay, er hat eingesehen, das kriege ich jetzt doch nicht. Ich schaff's nie, also schlage ich jetzt zu, wo es nur geht.
Ja.
Na gut, das wäre das Einzige, was man sich dann mit
Logik noch irgendwo so zusammenreimen könnte.
Ja,
ja, aber das passt mit späteren Verhaltensweisen nicht.
Ja, da sind wir ja nun.
Ja, aber ich wollte es halt nur ansetzen. Es ist halt einfach, es ist in dem Punkt ein unlogischer Plot. Mhm. Man nimmt ihn hin, aber wenn man drüber nachdenkt ein bisschen mehr, dann merkt man schon, das passt nicht ganz.
Also es passt allein aus dem Gesichtspunkt raus nicht, dass der Robotregent eine Maschine ist und streng logisch handeln müsste. Wenn es jetzt irgendein alter Imperator gewesen wäre, der halb wahnsinnig ist, dem hätte man es eher abgenommen.
Ja, das sagt er, das wirkt eher emotional. Ja. Es wirkt eher emotional, was er da tut.
Mhm.
Wirklich so ein Racheakt, so.
Ja, dann geht der ganze Plot auf Grey Beast los. Und da, wenn ich es richtig im Kopf habe, das müsste auch die Atomhölle von Grey Beast gewesen sein. Das war, fand ich, ein irre geiler Einzelroman, als ich ihn damals gelesen habe. Das war schon ewig her, aber ich fand den wirklich spannend und ich... hat da schon ein bisschen mit dem Mike Judson, der da jetzt quasi so ins Mittelfeld rückt, mitgefiebert.
Ja.
Als Einzelroman kann ich den echt empfehlen.
Ja, der Punkt ist ja auch, dass hier das erste Mal so richtig beschrieben wird, was passiert mit einem Planeten, wenn denn eine Archon-Bombe ihn trifft. Also nicht von außen her oder so, sondern wirklich, was passiert auf der Oberfläche wirklich in dem Moment mit den Leuten, die da sind und das Ganze und was sie erleben.
Es ist dadurch weniger abstrakt. Es wird wirklich der Schrecken dieser Waffe gezeigt, den auch die Terraner später recht häufig einsetzen.
Ja, richtig.
Und es ist nicht nur einfach, oh, wir ballern drauf, es ist kaputt, sondern du siehst wirklich aus den Augen einer Person und kannst dadurch wirklich das Grauen und die Angst davon, wird dadurch richtig wunderbar geil gezeigt. Also ich fand auch diesen Teil im Silberband sehr schön.
Das ist genau so ein Roman, was ich damit meine, das soll nie abwertend klingen oder so. In der Zeit, wo ich neulich bei Sebastian schon im Podcast gesagt habe, da gab es so einen ganz kleinen Hauch Lanzer-Romantik und so dabei, weil das ist so ein richtig herber Kriegsroman gewesen, der so richtig, wie du sagst, die Schrecken des Kriegs zeigt.
Ja.
Ja, aber bei Lanzer-Romantik denken die meisten halt auch eher so an Kameradschaft unter Soldaten. Da denkt man so ein bisschen an den. Da denkt man so ein bisschen an das Buch zu Starship Troopers.
Gut, das hatte ich vor kurzem noch gelesen. Das ja, anderes Thema.
Ja,
nee, zu dem Autoren genau. Könnte ich ganze Romane selber schon bald sein.
Ja, ja.
Mhm. Ja, okay.
Sagen wir es mal so, der Film ist deutlich intelligenter.
Ja, auf jeden Fall.
Auch wenn man es ihm nicht erst auf den ersten Blick zugestehen will, aber ist es.
Ja, ja gut, der Film zielt auch ganz anders, finde ich, ab. Das Buch ist wirklich. Das Buch sagt eher so aus, Junge, überleg dir dreimal, bevor du ins Militär gehst. Und der Film zeigt auf eine, ja, wie soll ich sagen, auf eine ziemlich hintergründige Art, wie scheiße das alles ist.
Ja, wer das denn doch tut.
Und auch vor allem Politik und so weiter und Kontrolle von Menschen. Aber wieder mal zurück zum Thema. Weil es können so ziemlich alle vom Planeten flüchten. Außer?
Mike Judson.
Ja.
Und Perry.
Ja.
Und Atlan.
Ja, die große Elite.
Die Entourage. Und
deine Entourage, Bulli. Genau.
Und Velmar.
Lloyd.
Nicht Harold. Jedes Mal.
Gut, ja. Für die Paar ist halt, dass das Wasser in den Kernbrand nicht mit einbezogen ist, sondern die Archon-Bombe so eingestellt war, dass sie nur andere Elemente zündet.
Ja gut, das ist ja mal schon das schöne Element überhaupt auch später gewesen. Na, was stellen wir denn jetzt mal bei der Archon-Bombe ein? Was lassen wir, ab welcher Atomzahl lassen wir das Ganze denn mal explodieren? Das verändert ja auch die Geschwindigkeit, mit der das passiert.
Ja, sagen wir es mal so, hätten sie Wasserstoff genommen, wäre das
schnell gegangen.
Da wäre nichts mit Flucht gewesen.
Das wäre schnell gegangen.
Das wäre puff.
Aber ich glaube, die hatten trotzdem keine Ahnung, was passiert, wenn sie wirklich solch einen Kernbrand haben und diese Elemente in die Kernfusion gehen. Selbst wenn sie bei Silizium anfangen oder so, hatten die doch nicht wirklich eine Ahnung, was für Energien dabei frei werden. Das war dann wieder Physik, war dann nicht so gut ihre große Stärke.
Das haben wir letztes Mal schon festgestellt.
Ja, man konnte es halt nicht so erfassen.
Ja, man kannte das ja auch nicht so. Es ist wie mit Antimaterie. Das dauerte auch noch ein bisschen, bis sie das mal richtig erfasst haben, was das überhaupt ist. Aber das ist ein anderer Silberband. Da könnte ich mich drüber rumkugeln sozusagen.
Jo. Auf jeden Fall, unsere Jungs werden dann halt auch von den Druf festgesetzt.
Nachdem sie von einem Robotrauma gerettet wurden.
Genau. Weil erstmal werden sie ja von einem Schiff aufgelesen. Da denkt man schon beim Lesen, sie sind gerettet. Und dann im nächsten Satz wird man aber drauf geschlossen, dass es die Lanzur ist, ein Schiff des Regenten.
Ja.
Damit hätte er ja eigentlich theoretisch dann die Leute gehabt, die er braucht, um die Erde zu finden.
Ja, hallo, der hätte den Anführer des Solaren Imperiums gehabt.
Ja.
Also viel besser geht's ja kaum, oder? Ja.
Und wenn einer was weiß, dann der. Von den anderen mal ganz abgesehen, die noch dabei waren. Wobei das vielleicht dann sogar besser gewesen wäre, wenn man sich dann die späteren Bände angesehen hätte. Also, aber das kommt ja erst später. Wäre es vielleicht sogar besser gewesen, wenn er sie bekommen hätte. Schließlich war Atlan dabei.
Atlan.
Ja.
Ja, aber ob Atlan damals schon bereit gewesen wäre, wir wissen es ja nicht, ne?
Aber egal.
Ob Atlan dann überhaupt nah genug rangekommen worden wäre, um überprüft zu werden.
Wer weiß, das werden wir nie erfahren. Denn die...
Es sei denn, wir schreiben eine neue Perry-Roden-Reihe, Perry-Roden-Neo-Neo.
Jetzt erst recht.
Und auch diesmal ohne Druf.
Es geht dafür, gibt's aber feste Druf. Denn es wird ein neuer Kapitän eingeführt. Er nennt sich Bud Spencer.
Das wäre cool.
Ja. Immer fest drauf.
Butlan.
Genau. Das
ist Butlan.
Butlan. Und seine Waffe ist ein Butlet.
Ja.
Ich ruf mal Butlan. Was geht da?
What's up? What's up?
Nothing. Having the Butlan. Watching the game.
What shall we do with the drunken Butlan?
Bully haut den Lukas, ja, ja.
Oh Gott, oh Gott.
Butlan Bull. Eine Figur für alles.
Okay. Nee, dann ist es dann Butlan Bulldan.
Butlan Bulkidan.
Oh! Ich habe Bilder in meinem Kopf. Oh mein Gott.
Wie immer.
Ja, das ist. Ja, ich bin doch einfach zu beeinflussen.
Butlan Bulkidan ist ein Haluta.
Ein Halutafieber.
Genau. Oder ein Iltruser.
Nein, ein halutischer Iltruser in gurkoider Form.
Okay, eigentlich braucht diese Serie nur eine Figur. Eine Hauptfigur, der beinhaltet alle Nebenfiguren.
Und sieht dann aus wie Gott in South Park.
Mysteriös ist, ich bin der die ganze Zeit am Trinken ist.
Ja, das wirkt sich aus.
Ja, du lallst und wir sind verrückt.
Verdammte Gedankenbefragung.
Das hat.
Wenn ich betrunken wäre, wäre ich vernünftig.
Das hat nichts mit Alkohol zu tun, nur mit dem normalen Wahnsinn.
Richtig. Ich musste immer von meinem Arbeitsalltag mal so komplett erzählen, dann verstehst du auch, warum ich einen kompletten Rad weg habe.
Ich bekomme ja ab und zu Auszüge geschickt.
Das sind nur die Kleinigkeiten.
Oh mein Gott. Oh.
Also wenn ihr glaubt, ich sei verrückt, dann solltet ihr mal bei mir auf der Arbeit vorbeikommen und ihr würdet feststellen, ich bin immer noch der Verrückteste. Nur dort wissen es alle.
Ja.
Ich hab
Wissen ist, tolerieren das, halten sich von dir fern.
Ich habe genau den Faden verloren.
Ja, die Druf.
Die Druf haben jetzt unsere Jungs festgesetzt. Ja. Yeah. Und
bringen sie in ihr Universum.
Genau, auf einen Ammoniak-Methan-Riesen, wie hieß er noch mal, Roland.
Aber nicht Tekena, ne?
Nein.
Denn das wäre ja dann Ronald.
Tekena! So. Ein kurzer emotionaler Ausbruch. Und sie versuchen dann von dort zu entkommen, aber wissen auch, außerhalb ihres Gefängnisses, da ist eine etwas höhere Schwerkraft, natürlich so die für die Druf normal ist.
2,60.
Das würde, ja, und das würde die so ein bisschen platt machen, ne? Mhm. Aber wieso in dieser improvisierten Zelle der Hebel ist, mit dem man einfach auf menschliche Schwerkraft, Druf-Schwerkraft immer hin und her switchen kann, genau auf die beiden.
Ja, das hat so einen Laborrattencharakter gehabt. Wir stellen den jetzt einfach mal einen Kasten mit dem Knopf rein und gucken mal, wie oft sie draufdrücken. Also Schwerkraft an, Schwerkraft aus. Schwerkraft an, Schwerkraft aus.
Das ist benutzerfreundlich. Das ist einfach.
Intuitiv.
Du musst nicht irgendwas Kompliziertes bauen.
Also ich denke schon, dass das zielt auf Laborratten ab. Die wollten mit Sicherheit schauen, wie die reagieren, was sie drauf machen. Und ein paar Druf hatten mit ein paar Bier vor den Aufnahmegeräten gesitzt. Dachten sich, das schauen wir jetzt mal an.
Die hatten Popcorn.
Ja, selbst wenn es einfach ein umfunktioniertes, normales Quartier wäre. Wozu? Aber egal. Also ich sag mal, die Atomratten, wollte ich schon sagen. Die Laborratten-Theorie, die kaufe ich. Die finde ich gut. Das traue ich denen auch zu, dass sie so richtig so sadistisch veranlagt mit Popcorn und Bier davor gesessen haben. Noch eine Pizza gefressen, eine schöne 2,6G-Pizza, die, wenn sie auf den Boden schlägt, erstmal ein Loch reinhämmert. Aber jedenfalls, sie kommen dann auf die Idee, diese Gravitationsveränderung, die müsste man doch anmessen können, obwohl die nur auf diesen ganz kleinen Bereich begrenzt ist. Wir wissen ja, also in der In-Universe-Erklärung sind ja diese Schwerkraftfelder immer sehr stark begrenzt. Und okay, wir kaufen es jetzt einfach mal, dass man das anmessen kann.
Gravitationswellen zufällig. Kann man über hunderte von Millionen Lichtjahren.
Ja, aber Gravitation endet nicht ab einem Zentimeter hinter dem Feld. Das geht so nicht. Das klappt nicht.
Das ist
nicht.
Wie mit LTE und GSM. Genau an der Grenze zum nächsten Land machen die Schluss.
Das ist wie mit einigen aktuellen Romanen, wo dann gesagt wird, ich habe die Funkreichweite auf 100 Meter eingestellt. Nein!
Ja, das geht ja. Nicht.
Ja, das ist die echte Erklärung ist einfach zu langwierig. Das will auch keiner lesen.
Das gehört alles zum Experiment. Diese. Und was jetzt Ende Band 2000, Band 3099 rauskommt, gehört alles zu bisher zum Experiment. Mhm. Der Druf. Perry sitzt immer noch in der Zelle.
Drückt immer noch den Knopf,
ja.
An, aus. Hat schon richtig dicken Oberarm, weil er immer bei dieser, da sitzt, an, aus. Und die morsen da mit SOS. Hätte es nicht gereicht, wenn die immer nur an, aus stellen? Müssen sie auch noch einen Text morsen?
Ja gut, das nehme ich jetzt aber noch ab, weil das nur ja. an, aus, das wäre schon ein bisschen zu einfach. SOS ist,
ja, das ist passt noch.
Einfach, die können sich doch kaum oben halten, wenn diese Schwerkraft angeht. Da kannst du nur hoffen, dass die Einstellung für volle Schwerkraft oben ist, dass du dann leichter runterziehen kannst.
Also das Morsen tut ihnen schon weh. Das wird auch richtig beschrieben.
Ja, und wie? Das passt auch schon wieder. Aber da denkt man, wie gesagt, ich bin immer noch bei der Rattentheorie. Auf jeden Fall wird das auf Hades bemerkt. Mein Gott, müssen ein Glückfaktor hochziehen und verdammt feine Messgeräte.
Ja, also, dass die aufpassen, okay, auf Hades, das kann ich ja jederzeit hinnehmen. Das ist kein Problem. Das ist ein Geheimstützpunkt. Natürlich lauschen die ständig raus. Ja.
Aber auf Gravitationsveränderungen auf einer Größe von 30 Quadratmeter.
Das ist dann schon ein bisschen extrem plot-driven wieder.
Ja, so ungefähr.
Aber das Beste ist doch, was nicht dort passiert, sondern was auf der Erde passiert. Und das ist der größte Knaller überhaupt.
Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller! Irre!
Also da dachte ich mir nur, bin ich jetzt auf Arkon oder was? Thomas Kahn?
Ach ja, stimmt ja, das wäre ja auch noch Sache, wenn man hoffen hätte.
Das ist wirklich der Knaller. Er kommt dahin und ich bin jetzt, weil ich so aussehe wie Roden und eigentlich auch sein Sohn bin, muss ich jetzt die Macht bekommen. War das nicht irgendwie angedacht als Demokratie?
Was aber ein demokratisches Imperium, ja.
Ja, ja.
Ja, weil er lässt es verlauten. Er wäre der legitime Nachfolger.
Ja, ja. Wie? Was?
Ich bin jetzt der Babo.
Gab es da nicht eine normale Rangfolge? Ach ja, der Bulli ist ja nicht da.
Zulamarschall. Bulli ist ja auch nicht Dienstwegfest, Mensch.
Zulamarschall etc. Da hatten wir noch ein paar Leute. Die Putzfrau ist vor ihm dran.
Selbst die hat einen höheren Rang, sowas wie Putzmarschall.
Ja, aber da merkt man schon, er hat nicht nur eine Schraube locker. Solare
Putzmarschall.
Ja.
Oh, ich stell mir vor, so später Imperator Cookie.
Das wäre cool.
Ja.
Ja.
Ja. Der erste Terraner.
Iltana.
Schön.
Ja, also ja, da kommt dann auch irgendwie ein bisschen das Imperium durch, ne? Imperator Ming.
Dum, 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 dum. Flash! Man merkt schon daran, wie hart wir am Thema bleiben, wie sinnvoll das alles ist. Aber trotzdem, ich muss sagen, bis auch der Teil hat mich noch gut unterhalten.
Also mich haben alle drei gut unterhalten, würde ich nur noch machen.
Nein. Nein.
Das ist wahrscheinlich Ansichtssache.
Aber okay.
Ja,
richtig.
Wie bei allem.
Ja. Aber ich mache den Schnitt.
Wie immer.
Schneid dich nicht.
Ich werde dich sagen lassen, ich liebe Tiffy, ich liebe Tiffy.
Das hört sich dann so an wie, ich liebe Tiffy, Raphael.
Der kosmische Lockvogel ist das beste Buch, was ich je gelesen habe. Heil Hydra. Was?
Das müsstest du noch nicht mal schneiden. Das sage ich so.
Heil Hydra, das habe ich von dir schon.
Ich weiß. Naja.
Aber auf der Erde passiert auch noch was anderes.
Betty Twofree bekommt Kontakt zu Ernst Ellert. Der meldet sich und Cookie pflanzt Mohrrüben an.
Das ist doch so cool.
Ja, der Ernstl, der sorgt dafür, dass dann Dürümhaus, Ras und Cookie mit der California zur Überlappungszone eiern, weil er hat ihn gesteckt. Da sind so vier ganz wichtige Gefangene auf Roland. Und ich finde es immer noch irritierend, dass der Planet Roland heißt.
Ja, wenn sie ihn nun mal so genannt haben.
Wo sind wir? Auf Roland.
König Roland, der Dritte.
Aber das verrät er den auch erst ganz genau, als die schon auf Hades sind und er übernimmt den Kommandanten des Stützpunktes. Warum er das nicht vorher schon über Betty Tufrey sagen konnte, weiß kein Mensch, aber...
Gab es eigentlich auf Roland auch einen dunklen Turm?
Du meinst also einen schlechten Film?
Ach naja, wenn man ihn für sich nimmt.
Ja. Besser als das erste Buch, aber insgesamt...
Ja, die Bücher waren auch durchwachsen.
Ja, das erste war grausam, danach wurde es gut.
Ich habe alle Bücher, bis auf das, was nachgeliefert wurde, das in der Mitte quasi irgendwo spielt noch, ich habe alle Bücher gelesen und es zog sich schon einiges. Also,
ja.
Es waren gut, ja, aber es zog sich. Und
ja, und weil sich das jetzt nicht ziehen soll, machen wir es kurz.
Ich glaub, wir ziehen uns heute wie ein Kaugummi.
Weiter geht's, ja, die werden gerettet, wohl? Fertig.
So. Genau, ab durch eine Gazelle hin, ab durch den Transmitter, Gazelle lassen wir stehen. Boom. Und dann mit dem nächsten Transmitter geht's auf die California.
Und
California.
Alles ab nach Hause.
Ab nach Entenhausen, ja. So.
Und dann wird Cardiff erstmal verhaftet. Zack. Unehrenhaft entlassen.
Ja. Und dann war's das auch erstmal mit dem Teil. Dann kommen wir nämlich zum Grauen.
Und das ist der Einstieg von Dum Dum Dum. William Boltz. Sein erstes Heft.
Was er viermal umschreiben musste.
Und das ursprünglich ganz anders heißen sollte.
Und ich finde, man merkt's. Also ich glaube, da wurde ihm ein bisschen oft drin rumgefuhrwerkt. Vielleicht hatte das ursprünglich, es ist ja doch ein bisschen mehr in Richtung Grusel, Horror. Mhm. Vielleicht hatte er das noch ein bisschen härter anfangs geschrieben, ich weiß es nicht.
Tja, es ist...
Naja.
Immerhin hat es gereicht, ihn in die Riege der Autoren wirklich fest aufzunehmen.
Ja, er hat auch, muss ich sagen, das fiel mir gerade bei dem letzten Anteil dieses Silberbandes auf, wunderbare Ideen, wie man sinnvoll erklären konnte, warum etwas nicht passiert vorher. Also komme ich gleich noch drauf zurück. Aber er hat auf jeden Fall eine geschickte Art, Sachen zu erklären und auch, warum hat er nicht den einfachen Weg genommen? Und es wird hier mehr als sinnvoll erklärt. Aber es geht da jetzt eigentlich jetzt drum im dritten Teil, dass der Agent Sammy Goldstein oder Goldstein, der ist auf dem Planeten Eppern und der ist krank und muss abgeholt werden.
Und ist ein Telepath.
Genau.
Das auch. Ja. Und der Kontaktmann Matal durchschaut aber seine Verkleidung und deswegen muss er mit, damit er nicht tratschen kann.
Weil mit erste Direktive und so hatten sie es eigentlich noch nicht so richtig da.
Ja, die haben
nicht wirklich.
Die haben ja auch keinen, die haben es sich einfach gemacht. Ist aber schon erste Direktive, Perry klaut alles, was er findet und jede Rasse, die ihm nützlich sein kann, nimmt er mit.
Wobei es gab schon durchaus so eine Art erste Direktive, aber die hat nur die Arkoniden.
Ja, die hatten es ein bisschen übertrieben.
Ja, die Arkoniden haben übertrieben, das reimt sich, das ist gut. Aber bei den Arkoniden hat es auch gereicht, dass einer ein Typ gesagt hat, wir haben den Weltraum erobert und plötzlich wird er auf eine andere Stufe erhoben. Also,
yay.
Die haben sich das auch hingebogen.
Ja, so wie man es braucht.
Das genau wie die Föderation, die biegt sich das auch, wie sie braucht. Skandal. Ja. Auf jeden Fall spielen wir da so 10 kleine Jägermeister auf dem Schiff. Ein unsichtbares Wesen greift alles an und irgendwann ist nur noch der Kommandant Marcus Everson übrig, aber dann gibt sich Goldstein als Verursacher bekannt. Er outet sich quasi, aber der ist es nicht wirklich. Skandal. Mhm. Er wird nämlich von Matal manipuliert, psychisch, denn das ist nämlich kein Epanese oder wie die Jungs heißen.
Epanese.
Epona. Oh, ich hab wieder Bock auf selber.
Gehört von Ipanema. Das
sind die Apaches.
Aha.
Jedenfalls, das ist ein Molekülverformer. Und er ist mit einem Forschungsraumschiff abgestürzt auf dem Planeten und hat sich damit einfach getarnt.
Wobei hier von einem, bei dieser Art von Molekül oder Molekularverformer ja noch, dieser ja noch ganz andere Fähigkeiten hat als später. Mhm. Die ganzen haben. Der kann ja auch nicht nur seinen eigenen Körper verformen, sondern auch außerhalb seines Körpers agieren.
Da muss ich jetzt gerade reingrätschen. Macht er das denn wirklich oder erzeugt er das nur in den Köpfen der anderen, dass das passieren würde? Weil sie gehen ja später auch einfach mal durch die Wand durch und dann kommt ja raus, dass das eigentlich gar nicht passiert ist.
Ja, aber, ja gut, diese Gedankenkontrolle, diese
die können sie später auch
hypnotischen
nicht.
Fähigkeiten, die haben sie später
haben
auch,
sie auch nicht. Aber,
aber er wird ja von...
aber vielleicht ist er auch eine Ausnahme, vielleicht ist er auch ein Mutant unter denen.
Ja, ich glaube, das kommt sogar im nächsten Band auch noch raus, dass er ein Mutant war. Oder es wurde irgendwann später mal erwähnt, dass er ein Mutant war.
Dann wären es aber beides Mutanten.
Ja, aber er wird ja auch von einem nicht mehr von ihm kontrollierten Metallblock erschlagen. Und ich glaube, wenn man von einem Metallblock erschlagen wird, der über einem schwebt, dann muss der von irgendjemandem auch kontrolliert worden sein.
Stimmt.
Ne? Also können wir mal davon ausgehen, dass er tatsächlich, dass er, wenn man so sieht, ein...
Vielleicht hat er auch sich nur selber nur eingeredet, dass er tot ist.
Ach so.
Autosuggestion.
The Secret.
Ja, wenn du im Traum stirbst, stirbst du auch in Realität. So, das war ja, taucht immer wieder auf, dieses Thema Autosuggestion. Ich sterbe mich selbst. Ja, ich glaube, er wurde ja wirklich irgendwann später auch als Mutant und als Abtrünniger bezeichnet. War das schon im nächsten Band, am Ende? Ich war
ja, weil Perry kriegt wieder das Glitzern in den Augen.
Ja.
Er denkt sich, die Jungs kann ich gebrauchen.
Ja.
Er will sie als Verbündete gegen Arkon haben. Und die solare Abwehr findet heraus, dass sich wohl ein weiteres Schiff um die grüne Sonne Greenol auf dem Planeten Green befindet. Ich habe auch nur wieder meine Notizen steht auch nur Namen. Namen!
Und die Eingeborenen heißen?
Greens! Ja! Das ist nämlich die Familie von Rachel aus Friends.
Ja.
Die sehen alle so aus.
Und sie sind grünhäutig. Moment. Sie sind, außerdem haben sie Entenschnäbel. Jetzt weißt du wieso.
Du bist ein Green. Er ist ein Greenhorn.
Und jetzt erzählt mir mal, warum schickt man Goldstein da wieder hin? Der doch eigentlich voll das Trauma hatte von dem ersten.
Der muss das Trauma überwinden und der kennt sich doch aus.
Und auch noch den Commander, der vorher fast auch draufgegangen sind. Es sind zwei Leute. Okay, die haben Erfahrung damit. Aber ja.
Aber ehrlich, das fühlt sich doch allgemein an wie, wir stechern jetzt mal im Wespennest rum. Das ist doch wieder so, was kann schon schiefgehen?
Oh, das solltest du auch nicht fragen, ne? Was kann schon schiefgehen?
Also wenn wir das jedes Mal fragen würden bei den Büchern, dann würden wir eigentlich nur noch den Kopf schütteln. Aber das tun wir ja auch. Ja, jedenfalls bei den Alten noch.
Es geht doch darum, dass es schief geht.
Richtig, es wäre doch langweilig.
Eben, es muss sein.
Ja, auf jeden Fall treffen sie dort auf die Eingeborenen und Goldstein bemerkt auch direkt, dass die Green wohl unterbewusst die Fähigkeit haben, die Parafähigkeiten zu schwächen. Und naja, er kriegt das natürlich mit, er ist ja Mutant.
Eben.
Und das finde ich schon, auch wie das eingebaut wird, das ist schon mal eine geile Sache gewesen, weil das erklärt so einiges, weil sie erfahren von einem der älteren Eingeborenen, den sie Napoleon nennen, dass ein mysteriöser Turm in der Wüste steht.
Aha, ein Turm.
Ja, ein Turm.
Da sind wir ja wieder dabei.
Und da war auch mein erster Gedanke, Raumschiff. Was war es? Ein Raumschiff.
Raumschiff. Yay.
Was ist Napoleon? Noch ein Molekülverformer.
Yay.
Aber, und dort versucht er halt wieder die Terraner zu überwältigen, und dann, um dann in ihr Schiff zu kommen. Und da muss ich sagen, fand ich das mit diesen Para-Unterdrückern recht gut, weil das erklärt auch, warum Napoleon nicht vorher seine Kräfte gegen sie eingesetzt hat. Und warum er auch nicht erkannt werden konnte.
Genau, sie müssen ja weit genug weg erstmal von dem Dorf sein.
Und dadurch war er auch motiviert, mit ihnen zu diesem Schiff zu gehen. Also das hat wunderbar gepasst. Also da dachte ich mal, das ist ein kleiner Kniff, aber der hat das alles logisch gemacht.
Ja, und auch die Tatsache, wie er dann überwältigt werden kann, ist ebenfalls dadurch schon wiederum reingebracht worden.
Richtig.
Die Möglichkeit.
Deswegen ist dieser Mann in die Riege aufgestiegen, weil der Mann hat einen Plan.
Er wusste, was er tut.
Er ist im Auftrag von S unterwegs.
Nein.
Es sind 19 und? Lichtjahre. Wir haben ein halbes Päckchen, eine halbe Flasche Vergus. Es ist Nacht. Und wir tragen unsere Sonnenbrillen.
Ja, verspiegelte Raumhelme, nicht Sonnenbrillen.
Ja, okay.
Sonnenbrillen. Ich weiß nicht, ob Sonnenbrillen im Weltraum funktionieren würden so gut.
Also ich sag mal, bei Armageddon gab es auf jeden Fall Sonnenbrillen im Weltraum.
Tja.
Sogar ausfahrbar. Ja, auf jeden Fall wird dann Napoleon von einem der Roboter, den sie mitgebracht haben, weggebritzelt.
Ja. Überhaupt ja. werden Roboter in solchen Fällen viel zu selten genutzt. Also ich erlebe immer wieder, es ist jetzt auch momentan in Neo, geistige Versklavung und so. Warum verwendet man nicht mehr Roboter? Es ist überhaupt kein Problem. Die können nicht geistig übernommen werden.
Die könnten zwar gehackt werden, aber es ist doch auch weniger schlimm, einen Roboter zu verlieren, als ein menschliches Wesen.
Man nimmt dann einfach Roboter ohne Bio-Anteil. Die hat man damals sowieso noch nicht. Das kommt ja erst noch. Und ja, Thema durch.
Ja, bin aber dann geistig. Und dann hätten wir keine Geschichte.
Ach, shit, da habe ich jetzt wieder nicht dran gedacht.
Ja, ich habe heute irgendwie so die Rolle geswitcht. Normalerweise zähle ich doch sowas auf. Was ist hier los?
Irgendwas stimmt hier nicht.
Oh mein Gott, ich werde von Napoleon kontrolliert.
Du bist unter Kontrolle eines Molekülverformers. Ja, die dann später in der Serie auch immer wieder mal so zwischendurch auftauchen. Mhm. Immer wie so sporadisch taucht mal einer auf.
Bis später dann einer eine ganz große Nummer wird.
Ja. Jo. Und was noch besonders ist, die ganze Geschichte auf dem Planeten Green findet eigentlich erst nach dem Silberband, der als nächstes folgt, statt.
Ja, genau. Weil man eben die beiden Bände natürlich, weil sie thematisch zusammengehören, eben zusammenfassen wollte.
Und eigentlich ist es halt auch nicht wichtig, aber sag mir halt, Tora war definitiv wichtig. Das mit dem Druf war nicht so wichtig, aber es hat noch mal ein bisschen was dazu gebracht. Aber ich sag mal, gerade die Teil 2 und Teil 3 waren, glaube ich, eher dafür da, damit die überhaupt mit der wichtigen Tora-Story auf das Maß eines Silberbands kommen. Und man hätte es nicht zu dem Fall Columbus packen können. Weil ich muss auch sagen, Tora muss das Highlight einfach bleiben bei sowas. Und der Druf-Anteil wäre noch in Ordnung gewesen, aber ja, okay.
Ja.
Er hat seine Berechtigung dadurch, dass es sein Debüt ist, aber es war eigentlich so der, unwichtigste Teil.
Man musste es irgendwo unterbringen.
Ja.
Der Druf-Anteil jetzt.
Und man konnte es nicht einfach unter den Tisch fallen lassen, weil einfach zu beliebt. Und jetzt sind keine von den Bänden, die man wirklich als richtig schlecht bezeichnen könnte, dass man sie einfach rauskürzen würde. Ja. Auch wenn es eigentlich Lückenfüller waren, aber andererseits zu dem Zeitpunkt waren die Molekülverformer ja in der Hauptserie schon wieder aufgetaucht. Insofern.
Ja, aber es passt irgendwie nicht rein. Also ich sag mal, das Druf ist noch durch Thomas Cardiff hat noch eine gewisse Verbindung. Das wirkt einfach wie dran geflanscht. Obwohl es an sich nicht so schlecht ist, teilweise, aber es wirkt nicht dazugehörig irgendwie. Also so habe ich es auch beim Lesen empfunden. Teil 1 und Teil 2 waren 1, mehr oder weniger. Und dann kam noch, das Grauen.
Das kann man jetzt auch anders interpretieren. Ach, das wolltest du.
Oder man könnte auch sagen,
das Grauen. Also für mich hätte der ganze Teil mit dem Druf nicht unbedingt sein müssen.
Also ich, aber das liegt wahrscheinlich an mir. Werd mit Cardiff nicht warm. Es ist einfach alles viel zu abstrus. Druf fand ich insofern eigentlich immer.
Es ist abstrusus?
Die Druf mit ihrer unterschiedlichen Zeitebene. Solange die Zeitebene dann auch wirklich deutlich unterschiedlich war, waren diese Reisen zwischen den Zeitebenen, was ja eigentlich andere Universen im Grunde genommen sind, immer sehr interessant, so.
Ja, aber das macht die Sache auch schwer zu schreiben.
Das ist richtig.
Es ist ein sehr interessantes Konzept, aber ist für eine Geschichte echt fies.
Ja, das stimmt schon insofern, weil es findet ja keine Handlung dort statt. Die rennen einfach da wie die Wilden da durch und nichts passiert dort. Außer, also zumindest beim Ursprünglichen. Deswegen hat man wahrscheinlich auch hinter sie die Zeitabläufe sich angleichen lassen, könnte ich mir vorstellen, damit wieder mehr Handlung reinkam und dann ist einfach dann mehr der Faktor 2, wo die langsamer sind, es für die einfach ein dramaturgischer Effekt ist, dass man einfach einen kleinen Vorteil hat, ganz davon abgesehen, dass man den Druf ja noch Sachen klaut.
Richtig. Ja, aber wie gesagt, also ich komme jetzt auch mal direkt zur Bewertung für mich. Ich bewerte mal wieder wie bei Festung Atlantis erst getrennt und dann zusammen. Also der Tora-Teil ist, wie soll man es mal sagen, von der inhaltlichen Logik manchmal ziemlich Hm? Aber zieht irgendwo mit. Gerade das Ende von Tora. Sie durfte halt noch mal richtig glänzen, bevor sie draufgegangen ist. Daher gebe ich 3 von 5 Tiffy-Bienen. Den Druf-Anteil, er bringt relativ wenig Story mit rein. Und das SOS-Signal ist in meinen Augen immer noch, ich kaufe es nur mit Ratte. Aber der Witz ist, gerade dieser Teil mit dem Atombrand und weil, bis auf den Rattenteil, es wirklich geschafft hat, mitzuziehen, dass man gar nicht drüber nachdenkt und dass auch Perry mal anders dargestellt wird, also wirklich als fehlerhaft, als Mensch, gebe ich den sogar 3,5. Und den Molekülverformer-Teil der ersten Hälfte gebe ich 1. Dafür dem letzten 3. Und dann komme ich da in der Mitte auf 2. Also auf 3, 3,5, 2. Ja, so, der Rest von euch.
Ralf, mach du mal zuerst.
Damit du dich da, damit du alles retten kannst. Ne? Ja, war klar. Okay.
Er will sich wieder nicht unbeliebt machen.
Okay, bei mir ist es mehr so ein Auf und Ab. Also wirklich starkes Auf und Ab. Der Teil von Tora ist, ja gut, der reißt einen doch schon mit, weil sie nochmal auf, zu hoher Form aufläuft und so, ne? Und natürlich sehr emotional, natürlich, wenn sie dann doch dann aus der Serie verschwindet. Sehr traurig.
Schlief.
Man hängt natürlich auch an der Figur. Aber dann ist da wiederum der Cardiff-Teil, der mir so auf den Sack geht, so dermaßen auf den Sack geht, dass ich für Cardiff eigentlich immer nur 0 Punkte vergeben würde. Ich mag diese Figur einfach grundsätzlich nicht. Die ist durch und durch unbrauchbar, meiner Meinung nach. Aber gut, das wechselt sich immer so ab. Und dann haben wir wiederum die Grey Beast, was dann wiederum gut geschrieben ist, weil es eben den Horror des Atombrands liefert. Das übertrifft, glaube ich, dann sogar noch den später noch kommenden Hornschrecken, die Hornschreckeninvasion, die ja auch ziemlich deutlich beschrieben wird. Dann kommen wir wieder die Druf. Naja, ist ein bisschen albern. Dann geht es dann wieder ein bisschen abwärts. Und ja gut, bei den Molekülverformern, das spielt bei mir natürlich immer noch mit, dass die ja später noch eine Rolle spielen und auch nochmal da kommen. Aber das sind gar nicht die Molekülverformer, die man von später kennt. Ah, ist das schwierig bei denen. Ich fand das Grauen eigentlich gar nicht mal so schlecht. Es spielte bei mir allerdings auch immer wieder so mit rein, dass ich schon wusste, dass die Molekülverformer gar nicht so sind, obwohl sie ursprünglich an dem doch so waren. wo Napoleon dann wiederum ja, wieder normaler war, könnte man sagen. Wie auch immer man auf diesen Namen kommt, Napoleon. Das ist ja quasi im Grunde genommen schon eine Namensgebung, die klarstellt, dass der Typ eigentlich irgendwas anderes noch hat. Das verrät schon die Hälfte. Insofern ist es immer so ein Auf und Ab. Ich sag mal eine 3. 3 Tiffy-Bienen. Weil es schwankt sehr stark. Hoch und tief, mittendrin. Da kann ich nicht mehr als 3 geben. So, jetzt bist du dran.
Also mit dem Schwanken, ja, gebe ich dir absolut recht, es schwankt wirklich. Ich fand auch den Anfang mit Tora alles, hat mir erstaunlich gut gefallen. Weil sie wird auch durch das ganze Geschreibsel rundherum ein bisschen plastischer, gerade wenn sie beim Frühstück mit Perry sitzt und er merkt, sie wird jetzt alt und so. Das nimmt einen alle schon ein bisschen mit.
Perry, mein Schatz!
Die Sache, wie Cardiff dann eingeführt wird, muss ich auch sagen, war eher ein Ab, wobei ich Cardiff später wirklich noch richtig gut finde. Nur dieser Weg dahin und Grundsteine, die hier gelegt worden sind, die waren, naja, wie gesagt, man kann das als nicht so wirklich nachvollziehen. Die Geschichte um Grey Beast fand ich halt Wahnsinn. War es Grey Beast?
Ja.
Grey Beast. Fand ich halt verdammt gut geschrieben, gerade wenn Judson sein Gehör verliert durch die ganzen Explosionen umrum. Das hat alles so viel Tragik, man geht da schon richtig mit. Also auch das war wahnsinnig gut. Die Geschichte mit dem Druf war mein Tiefpunkt in dem Buch, aber allgemein, weil ich mit dem Druf einfach nichts anfangen kann, auch schon in den vorigen Bändern. Das mag alles schon irgendwo Science-Fiction-mäßig interessant sein oder gut geschrieben sein, aber es nimmt mich einfach nicht mit. Ich habe da absolut keinen Zugang dazu. Während ich das Grauen richtig gut fand, weil das Grauen, da war der Micha wieder so im Popcorn-Modus und berieseln lassen. Das könnte ich mir auch gut als schon ein bisschen mehr wie ein B-Movie vorstellen, den man einfach anguckt und sich davon unterhalten lässt. Und das hat's gut gemacht. Also ich schwanke fast dazu, dem Gesamten eine 4 zu geben, aber ich würde 3,5 sagen.
Gut, dann kommen wir jetzt auch noch mal neue Bewertungen bei iTunes haben wir nicht. Podcast.de habe ich tatsächlich gerade nicht offen, muss ich gleich aufmachen. Aber wir haben einen sehr interessanten Kommentar auf unsere Folge gekriegt, den ich immer noch nicht verstanden habe. Das war ein Kommentar zu unser Das Tod-Universum oder warum Lazy Writing auch schön sein kann von Bruce bzw. Bella Bergmeister Bumm. Es war nicht schön gewesen auf diesem Chlorplaneten. Ich verstehe es nicht.
Ja, auf Chlor.
Was will uns der Autor damit sagen?
Auf Chlorplaneten ist es nun mal nicht schön.
Also, lieber Bruce, wenn du uns hörst, verrat uns, was du gemeint hast.
Mein erster Ansatz war ja, es ist auch ein Saarländer und er meinte, auf diesem Chlorenplaneten.
Was steht wirklich hin wie Chlor?
Weil jeder Saarländer wird es jetzt verstehen, aber Chlor assoziiere ich eigentlich nur mit Freibad.
Ja. Ach ja, und uns zwischenzeitlich wurde uns unterstellt, wir wären keine Fans, wir würden uns nur profilieren wollen und darüber lustig machen. Nein. Wir lieben das, sonst würden wir uns da nicht durcharbeiten, aber man muss einfach auch zugestehen, in den alten Büchern, und das hört jetzt immer mehr auf, das ist manchmal schon ein ganz schön harter Tobak. Muss man aber zugestehen, das ist die Art, wie damals geschrieben wurde und dass man damals auch nicht gedacht hat, dass es überhaupt mal so groß wird und so lang.
Wir jammern da auch auf hohem Niveau.
Es ist ja halt auch so.
Gerade weil wir Fans sind und gerade weil wir es so eng sehen, stellenweise.
Und wenn wir hier nur sitzen würden und das beweihräuchern, das wäre auch erstmal langweilig und auch nicht ehrlich. Es ist ja auch so, gerade wie man ja auch sieht am letzten, in der letzten Folge, das Buch ist nicht gut eigentlich von der Analyse bei uns weggekommen, hat aber noch recht hohe Bewertungen bekommen, weil so trashig und manchmal auch dämlich, wie es war. Es hat Spaß gemacht, es hat unterhalten.
Darum geht's ja. Es muss ja irgendwo einen Nerv bei einem treffen.
Richtig.
Und das hat's ja bei uns definitiv getan. Sonst hätte ich nicht in toten Bäumen 2800 oder mehr Hefte daheim rumliegen.
Ich habe sie mehr oder weniger jetzt bis auf ein paar hundert, die ich noch so habe. Ich habe sie auch mittlerweile alle digital. Also wir würden uns auch nicht jeden Monat hier mit beschäftigen nehmen, an sich anderen Sachen, weil manche von uns haben noch andere Projekte. Wir haben alle mehr als ausfüllende Jobs, die sehr zeitaufwendig sind und noch diverse andere Sachen. Das würden wir alles nicht tun, wenn uns das einfach shit egal wäre. Es ist halt schade, wenn jemand unsere Art nicht mag. Da wird aber auch keiner zu gezwungen.
Und man stellt sich jetzt mal vor, man würde bei jedem Band 5 Tiffys geben.
Ja, ist ja doch scheiße.
Wo bleibt dann noch Platz nach oben?
Richtig.
Und da kommen ja noch schließlich Silberbände, die es in sich haben.
Ja.
Okay. Eben,
zum Beispiel der nächste.
Tja.
Also einer meiner Lieblingsbände. Und wie gesagt, wir haben ein sehr breites Spektrum. Also mittlerweile weiß ich auch, wir haben Fans, die nichts mit Perry zu tun haben und uns trotzdem hören. Wir haben Fans, die durch uns zu Perry Roden gekommen sind und immer interessierter werden. Hallo, Gregor. wir haben aber auch Altfans, die uns hören. Es ist halt, unsere Art ist halt ein bisschen rotzig. Aber wem es nicht gefällt, der muss uns nicht hören. Da sind wir nicht böse drum. Ganz ehrlich, ich habe da ein schönes Zitat gehabt. Wie ging das nochmal? Moment.
Ja, hast du mir auch noch gesagt, ich komme jetzt aber nochmal drauf.
Von einem großen deutschen Denker. Von H.P. Baxter.
Stimmt.
Der hat auch nur gesagt, mehr oder weniger, wenn sich keiner mehr auf über einen aufregt, macht man was falsch. Und dann hat man selber nichts mehr, worüber man lachen kann. Und es ist ja halt auch so, wenn jeder einen mag, dann ist man nicht von allen geliebt, dann ist man einfach nur egal, man ist das kleinste Übel. Und ich habe lieber etwas, hinter dem ich stehe, und ich polarisiere vielleicht damit, aber dann habe ich auch neben Leuten, die mich dafür hassen, aber auch Leute, die mich dafür lieben. Und es ist auch so unser Verhältnis zu Perry Roden. Manche Sachen und manche Zyklen, wurde auch oft genug gesagt von uns, die fanden wir scheiße, aber andere Sachen lieben wir dafür. Und egal, ob es hoch oder tief gab, wir sind entweder immer dabei geblieben oder wie ich immer wieder zurückgekommen. Also, wenn das keine Liebe ist, Liebe ist halt wie in einer Beziehung nicht immer durchgehend nur Friede, Feuer, Eierkuchen.
Aber das sieht man doch in allen anderen Podcasts, die sich mit anderen Themen befassen, auch. Das ist doch, im WhoCast wird nicht jede Folge Dr. Who über den Klee gelobt, im Grauen Rat wird nicht jede Folge Babylon 5 über den Klee gelobt. Und auch bei Trek am Dienstag im Moment bei Next Generation merkt man auch, da waren viele Folgen dabei, die waren Griff ins Klo bis an die Schulter.
Ja, aber trotzdem ist das Schlechteste, was sie da kriegen, immer noch Daumen in die Mitte. Also da denke ich mir so, ja, das war schlecht, aber wir geben einen Daumen in die Mitte. Weil
ja, da gut, ist es, das da kommt ist auch da, drauf da an, ob du 3-Stufen-Bewertungen hast oder 5 Stufen. Da muss man halt Abstriche machen.
Aber da kommt nämlich halt auch der Faktor von denen rein. Ja, der Inhalt war eigentlich Murks, aber es hat mir Spaß gemacht.
Genau so bin ich. Vieles ist Murks, aber es macht mir halt Spaß.
Manchmal ist bei dir auch ein bisschen nostalgische Verklärung drin, aber deswegen habe ich dich ja auch hier mit reingeholt.
Die mag sehr drin sein, nostalgische Verklärung.
Aber das war, so sollte es ja auch damals sein. Basti als neuer Einsteiger, dem so ziemlich alles egal ist, was er sagt. Du, der da mit quasi förmlich aufgewachsen ist, der das vom Vater mit übernommen hat, der
Bruder.
Was? Bruder, schon, nicht vom Bruder. Der da auch so ein bisschen nostalgisch dran hängt und ich so in der Mitte. Ich bin mit der Jugend dran gekommen, mal wieder weg, mal wieder ran. So haben wir 3 unterschiedliche Meinungen. Und das so sollte es ja auch ursprünglich sein. Deswegen wollte ich dich ja auch da drin haben. Nicht nur, weil du absolut übermäßig viel Ahnung davon hast, sondern so haben wir 3 unterschiedliche Meinungen. Und wenn wir alle nur das Gleiche sagen würden, wäre es langweilig. Dann kommt kein gutes Gespräch bei raus.
Jo.
Ja. Und bei Podcast.de haben wir auch keine neuen Bewertungen, jedenfalls keine schriftlichen. iTunes hängen wir so unbedingt, hängen wir bei 5 Sternen, bei Podcast.de auf 4 von 5. Welches Arsch war das? Ich werde dich finden. Aber ja, nachdem wir jetzt nochmal so ein bisschen Resümee gezogen haben, mal wieder, würde ich mal sagen, tschüss, bye bye und ja, seid nicht wie Thomas.
Nein. Seid wie Bulli.
Der Bulli im Herzen.
Buldan.
Bullrichsalz.
Lieber ich jetzt mal der Brühlkorn entgegen, wo wir uns zum ersten Mal sehen.
Ja. Ich hoffe, du hast einen Weitwinkel. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon drauf. Ich nehme dann auch das Aufnahmewerkzeug mit. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch was. Wir quatschen vielleicht noch ein bisschen weiter. Macht's gut, kommt gut in die Nacht, in den Tag, auf die Arbeit, ins Bett einer anderen. Es ist mir egal. Tschüss.
Tiffy ist toll. 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 Immer dran denken, auch die Raumfahrer des 21. Jahrhunderts wussten schon von der heilsamen Kraft des Alkohols.
Erreichen könnt ihr uns über folgende Wege. Unser Kontaktformular auf der Seite popschutz-podcast.de, über die E-Mail info@popschutz-podcast.de oder über die Twitter-Accounts @pop_schutz und @dritte_macht. Vergesst uns nicht auf iTunes und podcast.de zu bewerten. Tschüss!
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.